Ein nebliger Dezembertag in Wien. Wir sind in der Pachmüllergasse 18, eine Seitenstraße in der Nähe vom Meidlinger Bahnhof im 12. Bezirk. Vor uns steht ein dreistöckiges graues Wohnhaus, unbewohnt. Das Immobilienunternehmen, dem dieses Haus gehört, hat entschieden, es lohnt sich nicht, dieses Gebäude zu sanieren. Jetzt soll hier ein neues Wohngebäude entstehen. Mein Name ist Hanna Jutz und ihr hört das Wissenschaftsradio auf Radio Radieschen. Es geht um zirkuläres Bauen, also darum, Abfall und Emissionen in der Baubranche zu vermeiden. Denn der Bau und Betrieb von Gebäuden ist für einen großen Teil der weltweiten Emissionen oder Treibhausgase verantwortlich. Durch immer mehr Treibhausgase in der Atmosphäre kann die Erde weniger Sonneneinstrahlung zurück in den Weltraum reflektieren und erhitzt sich. Dank zirkulärem Bauen soll die Baubranche weniger Treibhausgase in die Atmosphäre schleudern. Aber das ist gar nicht so einfach. Es gibt Millionen Gebäude, unzählige Materialien und viele AkteurInnen mit unterschiedlichen Wünschen und Bedürfnissen. Das Forschungsprojekt Kreisbau versucht, zirkuläres Bauen in Österreichs Baubranche voranzutreiben. Das riesige Forschungsprojekt wird vom Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur gefördert. Mehr über zirkuläres Bauen und Sanierungen haben wir bereits im ersten Teil dieses Wissenschaftsradios von der Projektkoordinatorin Anna-Vera Deinhammer gehört. Im zweiten Teil schauen wir uns an, wie die Forschungsarbeit in der Praxis aussieht. Und dafür sind wir in der Pachmüllergasse 18.
Mein Name ist Vanessa Vivian Babic, ich bin die Geschäftsführerin von WeCreate. WeCreate ist ein nachhaltiges und regeneratives Immobilienunternehmen und wir sind Bauträger, Investor, Immobilienentwickler. Ja, unser Ziel ist, so kreislauffähig und nachhaltig wie möglich Immobilien zu entwickeln.
Und die Pachmüllergasse, wo wir hier sind, ist ja ein Demonstrationsprojekt von Kreisbau, soll also zirkuläres Bauen in der Praxis zeigen. Warum denn genau dieses Gebäude oder dieser Standort hier?
Dieses Gebäude wurde 1907 gebaut, mehrfach zerstört im Krieg und schnell mit verschiedensten Materialien in schlechter Qualität wieder aufgebaut. Der Energieausweis ist am untersten Level schwarz. Es ist einfach nicht sinnvoll möglich, wirtschaftlich oder generell das zu sanieren. Deswegen haben wir entschieden, dass wir das eben zurückbauen und neu bauen und da einfach anzuschauen, wie kann denn in so einem Fall das so kreislaufig wie möglich zurückgebaut werden und neu gebaut werden.
Und jetzt soll es ja abgetragen oder rückgebaut werden. Was bedeutet das denn?
Ein Abriss ist quasi, wenn einfach der Bagger kommt, einfach alles niederreißt und dann wird es abtransportiert. Rückbau ist so, dass man einfach das Gebäude anschaut und schaut, was kann ich jetzt alles wiederverwenden, was kann ich recyceln, wenn ich es nicht wiederverwenden kann. Zurzeit gibt es natürlich schon Auflagen, dass ein Rückbaukonzept gemacht werden soll, aber es ist nicht 100% Kreislaufwirtschaft und das größte Problem eigentlich ist, dass es keine Transparenz gibt. Normalerweise wird einfach ein Abbruch beauftragt, das ist in einer Ausschreibung eine Zeile, Abbruch mit einem Pauschale und dann ist das Unternehmen, das das abbricht, dafür verantwortlich und es gibt keine Informationen, wo sind die Materialien hingegangen. Im Gegensatz dazu ist ein Rückbau, wir machen das in zwei Phasen, haben das jetzt in der ersten Phase, wie man dann auch schon hier im Gebäude sieht, einiges ausgebaut, was man wiederverwenden kann. Bauprodukte wie Türblätter, Geschirrspüler, Waschmaschinen, Beschläge, sogar Steckdosen, also in einem sehr breiten Umfang. Und die werden wiederverwendet in der Unternehmensgruppe, in anderen Gebäuden. Und ja, von Rückbauen ein anderes Beispiel ist die Fenster. Das schaut sehr vielversprechend aus, dass wir das Fensterglas wiederverwenden können mit also Urban Matter, die dann die Fenster für andere Zwecke, wie zum Beispiel Gewächshäuser oder sowas, wieder aufbereiten. Und dann wird im Rahmen dieses Projekts halt noch angeschaut, wie das noch verbessert werden kann.
Und wie genau?
Zum Beispiel die Ziegel haben wir uns auch angeschaut, ob es rückgebaut werden kann. Rückgebaut insofern, dass man sie rausnimmt und irgendwo anders wiederverwendet, weil ein Ziegel mit einer guten Qualität, den gleichen Marktpreis hat, auch wie ein neuer Ziegel. Aber dorthin muss man mal kommen, diese Gewährleistung. Und das sind sehr viele und teure Tests und sehr langes Verfahren und man weiß auch nicht, ob man Abnehmer hat. Und deswegen hat die Universität für Bodenkultur in verschiedenen Teilen im Gebäude Ziegel entnommen und entwickelt ein KI-Tool, wo sie die Qualität der Ziegel bestimmt. Und dadurch, dass dieses Gebäude sehr repräsentativ ist für ein Gebäude, das in dieser Zeit gebaut worden ist, kann man Rückschlüsse nehmen nach auch für andere Gebäude. Also, dass man dann einfach leichter bestimmen kann in Zukunft, ja, in diesem Projekt würde es sich tatsächlich auszahlen, diesen Aufwand auf sich zu nehmen und die Ziegel vielleicht auszubauen.
Dass die BOKU hier Ziegel entnommen hat, sieht man an einem riesigen Loch in der Wand. Ziegel und Bauschutt sind am Boden verteilt. Vor dem Loch steht Maximilian Klammer von der BOKU.
Also bei dieser Wand testen wir hier eben auch nicht destruktive Testverfahren. Und zwar ist es hier die Vision, dass wir in Zukunft diese Ziegel automatisiert rückbauen können. Und wenn die dann über ein Förderband laufen, dass dann eben nur meine Kamera draufschaut und diese Kamera dann sagen kann, welche Druckfestigkeit, also welche Tragfähigkeit dieser Ziegel eigentlich noch hat und wo er dann wieder zum Einsatz kommen kann. Also es ist ja, je nachdem wie stark er ist, kann er für andere Zwecke eingesetzt werden. Und dadurch, dass die Ziegelqualität aber so stark variiert, kann ich das nicht an einem Ziegel für die ganze Wand sagen, weil da ist die Streuung sehr groß, sondern im besten Fall eben kann das für jeden Ziegel einzeln sagen.
In der Pachmüllergasse sieht man nicht nur Löcher in der Wand, sondern auch im Boden.
In dem Fall siehst du ja nicht, was drunter ist, wenn du jetzt nicht so ein Messgerät hast. Und dann werden standardgemäß immer in Ecken solche Löcher gemacht, also auch wenn eine Sanierung im klassischen Sinne passiert, um sich anzuschauen, wie ist eben der Aufbau und vor allem, in welchem Zustand ist denn die tragende Struktur drunter. Also man sieht hier diese Holzbalken und wenn da zum Beispiel mal über 100 Jahre immer Wasser reingeronnen wäre, dann würde man das vielleicht an diesen Balken sehen und dann müsste man diese Decke vielleicht austauschen. Und deswegen hat man das so geöffnet. Und wir probieren eben heute mit dieser Technologie, ob man diese Löcher in Zukunft nicht mehr machen muss, weil den Boden kann ich jetzt hier nicht mehr verwenden oder müsste einen neuen Boden reinlegen. Genau, das sind jetzt erste Tests in diese Richtung und man wird sehen, ob sie erfolgreich sind oder nicht. Und ich glaube, dass dieses Haus hier ganz ein gutes Beispiel ist, weil wir können ja jetzt nicht irgendwo mit diesem Gerät reinschauen und diese Aufnahme machen, wenn wir später nicht wirklich aufmachen. Also wir müssen jetzt sozusagen dieses Theoretische dem Offensichtlichen auch gegenüberstellen oder dieser praktischen Öffnung gegenüberstellen, um es auch zu validieren.
Die BOKU hat bereits einen einzelnen Baustoff, also die Ziegel, getestet. Heute wollen die anwesenden ForscherInnen mehr über die Zusammensetzung der Wände, Decken und Böden herausfinden. Also welche Materialien wo verbaut sind. Dafür werden Messungen von Geosphere Austria, genauer gesagt von Geophysiker Jakob Galistl und Informatiker Alois Hinterleitner, durchgeführt.
Und was wir heute testen, ist ein Radar, ein Bodenradar, das eigentlich zur Messung von Erdschichten früher in Einsatz kam oder auch ganz früher zum Finden von Erdölfeldern, war das auf ganz großen Geräten drauf. Und ja, jetzt schaut man halt eben in der Forschung, ob man diese Technologie, die eigentlich für eine andere Anwendung entwickelt worden ist, ob man die auch hier im Bauwesen in den Gebäuden anwenden kann.
Und die KI kommt dann quasi bei der Auswertung der Daten zum Einsatz, oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also man kann sich das so vorstellen, dass wir jetzt hier Ziegel entnommen haben, die kommen unter eine Kamera. Als Mensch sehe ich vielleicht kleine Unterschiede, aber in diesen Spektraldaten, also es ist ja viel mehr als das sichtbare Licht abgebildet, das heißt, ich kann mir eigentlich nur mehr Datenreihen ansehen und in diesen Verbindungen dann zur Festigkeit herzustellen, ist als Mensch quasi unmöglich oder braucht Jahre. Während der Maschine natürlich, oder Machine Learning, KI, in dem Fall Muster wesentlich schneller erkennen kann, als wir das können. Und da setzen wir drauf, dass wir einfach verschiedene Datenreihen zu dem gleichen Objekt generieren und die dann eigentlich gegenüberstellen. Und das ist sozusagen die KI-Anwendung, die wir in verschiedenen Ansätzen, also einmal bei dem wirklichen Baustoff und andererseits bei den Aufbauten verfolgen.
Die Vision der ForscherInnen des Kreisbauprojekts: Die Technik soll irgendwann so weit sein, dass die KI anhand von Messdaten voraussagen kann, wie ein Gebäude am besten saniert oder weiter genutzt werden kann. Oder, falls sich das nicht lohnt, wie die Baumaterialien anderswo wiederverwendet werden können. Denn beim zirkulären Bauen geht es darum, dass Gebäude möglichst lange genutzt werden. Wir waren in der Pachmüllergasse 18. Dort soll bald ein neues Wohnhaus mit 46 Wohnungen stehen. Vanessa Vivian Babic vom Immobilienunternehmen WeCreate erzählt, warum und wie dieses neue Gebäude zirkulär gebaut wird.
Wir haben uns für die Holzhybrid-Bauweise entschieden, nach einer intensiven Befassung mit den verschiedenen Möglichkeiten, wie man kreislauffähig bauen kann. Und im Prinzip gibt es zwei Hauptmöglichkeiten von kreislauffähigen Bauen. Das ist eins, wo mein Gebäude aus wiederverwendeten Produkten wieder neu aufbaut. Das ist wirtschaftlich und auch technisch, es ist sehr aufwendig. Holz, wenn es aus nachhaltiger Forstwirtschaft kommt, ist ein sehr regeneratives, nachwachsendes Material, das einfach von Kreislauffähigkeit und auch CO2 selbst schon speichert. Und nicht nur deswegen, sondern ein wichtiges Argument ist auch, dass so ein Holzbau in der Stadt einfach ein warmes Wohngefühl gibt für die Hausbewohner, aber auch für die Stadtbewohner. Es bringt einfach mehr Naturnähe in die Stadt.
Kann dann das Haus in ein paar Jahrzehnten auch wieder gut rückgebaut werden?
Ja, also das Ziel ist, dass das Haus mehrere hundert Jahre steht, und Rückbaufähigkeit wurde auch beachtet in der Planung. Das heißt, es werden die Daten aufliegen, was in dem Gebäude ist, für den Fall, dass in ein paar hundert Jahren das dann zurückgebaut wird und dann das einfach die Transparenz einfach haben für dieses Haus, aber auch für weitere Projekte, weil hier an diesem Haus werden viele Dinge entwickelt und die einfach dann generell für ein kreislauffähiges Bauen von allen Häusern in Zukunft das unterstützen sollen.
Ist denn das quasi aufwendiger oder teurer, als jetzt nicht zirkulär zu bauen?
Also ein Standard-Neubau zurzeit, Stahlbeton 0815, ist definitiv günstiger als ein Holzhybridbau. Die Investition in diesen Holzbau haben wir definitiv als wertvoll gesehen.
Und wird dann aber das Wohnen teurer für Menschen, die hier leben, als anderswo, als in so einem Stahlbetonbau?
Ich glaube, dass in einem Stahlbetonbau die wahrscheinlich die gleichen Preise verlangen werden, weil die Preise werden ja vom Markt bestimmt, was die Leute bereit sind zu zahlen, und die werden wahrscheinlich die gleichen Preise verlangen wie in so einem Gebäude. Was natürlich klar ist, ist, dass die Wohnpreise steigen, weil die Baukosten sehr hoch sind zurzeit. Deswegen gibt es auch sehr wenig Neubau und kaum Sanierung. Und das muss man sich einfach bewusst sein, weil natürlich muss es finanziert werden, und dass dann die Wohnpreise, wenn man in einem vollkommen schönen neuen Gebäude wohnen möchte, alles wirklich neu, tipptopp, in der höchsten Qualität haben möchte, dass das einen Preis hat, das ist halt einfach so.
Und das heißt, es gibt auch jetzt vom Staat keine Subventionen oder Förderungen, wenn man ein zirkuläres Haus baut oder nachhaltige Materialien verwendet?
Leider nein. Also wir haben uns das im Detail angeschaut, auch mit einem Förderberater, und für den Holzbau hat es in den letzten Jahren noch eine Förderung gegeben. Da haben sich sehr viele dafür beworben, auch Schulen etc. Wir haben uns auch dafür beworben, aber es ist wahrscheinlich, also wir haben die Förderung nicht bekommen für den Holzbau. Das wäre schon eine große Unterstützung gewesen, weil es einfach diese Mehrkosten vom Holzbau abgedeckt hätte. Aber ansonsten gibt es leider keine Förderung, weder für den zirkulären Abbruch noch für den Neubau. Von Subventionssicht her auch keine Begünstigungen. Also, dass man weniger Abgaben, wenn man das und das erfüllt, zahlen müsste. Oder auch bei der Bank ist es kein Vorteil, speziell kreislauffähig oder sowas zu bauen. Das heißt, es ist einfach all das, was wir machen, ist frei finanziert.
Wie werden die Prinzipien des zirkulären Bauens bei diesem Neubau angewandt?
Also einerseits durch die Wahl des Materials. Es wird Holz gewählt und wenn Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft kommt, ist es schon mal generell ein zirkulärer, nachwachsender, regenerativer Rohstoff. Grundsätzlich, es wird beim Gebäude darauf geachtet, dass es nutzungsflexibel ist. Das heißt, dass es in den nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderten einfach ein Gebäude ist, was sinnvoll und nutzbar von Menschen ist. Ein weiterer Punkt ist Transparenz, was in dem Gebäude wieder eingebaut wurde, damit in Zukunft einfach besser saniert werden kann oder rückgebaut, wenn das mal ein Thema ist, was eben das Ziel grundsätzlich ist, dass das wirklich in mehreren hundert Jahren so ist. Es wird ein zukünftiges Rückbaukonzept für den Neubau gemacht, was auch keine Anforderung ist generell rechtlich. Also das ist was neu gemacht wird und was kreislaufmäßig sehr, sehr wichtig ist.
Es ist ja aber jetzt auch so, dass die Klimakrise vor allem den urbanen Raum stark aufheizen wird. Wurde da bei der Planung auch darauf geachtet, dass dieses Gebäude klimafit ist?
Wir haben zum Beispiel im Hof sehr viele Begrünungsmaßnahmen. Wir haben einen Rasen und die Erdgeschosswohnungen haben zum Großteil auch kleine Gärten. Begrünung ist definitiv ein wichtiger Faktor für ein gutes Klima für die Haus- und Stadtbewohner. Das ist sehr extrem gut gedämmt, aber das ist mit der Energieeffizienz, spricht schon für sich. Und Holzhybridbau in der Stadt gibt einfach ein angenehmes Stadtklima im Gegensatz zu Stahlbeton, wo überall Stahlbeton ist, hitzt sich das mehr auf.
Wissenschaftsradio. Wissenschaft einfach erklärt. Am Dienstag ab 10. Alle Infos auf radio-radieschen.at.
Das war das Wissenschaftsradio zum Thema zirkuläres Bauen auf Radio Radieschen. Zu hören waren Anna-Vera Deinhammer, Vanessa Vivian Wabitsch und Maximilian Klammer. Sie alle sind in das Forschungsprojekt Kreisbau involviert, das es sich zum Ziel gemacht hat, zirkuläres Bauen in der österreichischen Baubranche voranzutreiben. Mehr über unsere Sendungen erfahrt ihr auch auf unserer Instagram-Seite Radio Radieschen.